Hey, bevor es mit dem Podcast losgeht, brauchen wir euch. Wir wollen unser Update noch besser machen und uns weiterentwickeln und dafür brauchen wir euer Feedback. Schreibt uns, wenn ihr wissen wollt, woran wir gerade arbeiten und euch darüber so ein bisschen austauschen wollt. Schreibt an mail@deutschlandfunknova.de. Die E-Mail und noch mehr Infos gibt's auch in den Shownotes und jetzt legen wir los.
Deutschlandfunk Nova war Update.
Du bist ein Arschloch!
Mit solchen Reactions auf den Klimaprotest von der letzten Generation ist vielleicht bald Schluss. Bisher haben die sich ja vor allem auf die Straße geklebt und damit wollen sie aufhören und haben jetzt neue Protestformen vorgestellt. Ihr hört gleich, ob die dann weniger provokant sind? Spoiler, nein. Außerdem ist der muslimische Fastenmonat Ramadan losgegangen. Ein Monat lang kein Sex, nicht rauchen, essen und trinken, nur nach Sonnenuntergang. Sally hat Bock.
Ich will mir die Zeit nehmen, so ein bisschen spirituell mich wieder so ein bisschen zu stärken. Und ich glaube, ich freue mich einfach auf das Zusammenkommen mit anderen.
Sally El-Mohans erzählt uns gleich, wie sie Ramadan hinkriegt, neben ihrem echt harten Job als Ärztin in der Notaufnahme. Das und noch mehr hört ihr heute am 11. März. Ich bin Marcel Bohn. Guten Start euch in die Woche.
Deutschlandfunk Nova.
Ich habe mir gerade noch mal ein Falafel-Sandwich reingefahren. Sally, wie sieht's bei dir aus? Was hast du jetzt schon gegessen, getrunken?
Ich habe tatsächlich heute noch gar nichts gegessen und getrunken. Eigentlich hätte ich heute vor Morgendämmerung was essen sollen, ja. Habe dann aber verschlafen, weil ich zum Frühdienst musste. Dementsprechend habe ich seit gestern nichts gegessen und getrunken. Ich habe gesagt, ich ziehe das jetzt erstmal durch und das schaffen wir auch so. Und es ist ja bald Sonnenuntergang, also das ist easy.
Ja, wie hangry bist du?
Hangry bin ich gar nicht, bin nur sehr müde, weil ich wenig geschlafen habe.
Okay.
Genau, aber ansonsten, nee.
Ja. Ich wünsche noch hier Ramadan Mubarak, so wie allen 5 Millionen Muslimen und Muslimas. Auch dir, Sally El-Mohans, ist das. Du bist Journalistin und arbeitest als Ärztin in der Notaufnahme. Gestern ist der muslimische Fastenmonat Ramadan losgegangen. Da wird zwischen Morgengrauen, du hast gerade schon so ein bisschen gesagt, und Sonnenuntergang nichts gegessen, nichts getrunken, kein Rauchen, kein Sex. Wie streng ziehst du es durch?
Schon streng, weil mir das auf jeden Fall wichtig ist. Ich bin da aber so ein bisschen vorsichtig, was Gesundheit angeht. Also ich habe letztes Jahr nicht fasten können wegen Krankheit und davor, also in dem Jahr davor musste ich merken, okay, das klappt irgendwie nicht und dieses Jahr will ich es aber versuchen, bin da aber auch sehr entspannt mit mir selbst. Also wenn ich merken sollte, das klappt nicht, ich werde gesundheitlich wieder schlechter, dann muss ich es leider sein lassen. Aber ansonsten ziehe ich es durch.
Eben, du sagst das schon, das ist ja auch gesundheitlich oder insgesamt so einfach auch krass für den Körper, sowas durchzuziehen. Es clasht vielleicht auch mal so mit der Arbeit, auch harter körperlicher Arbeit. Du bist in der Notaufnahme, ist auch ein knallharter Job. Also wie hält man das durch?
Ich glaube, ganz viel Disziplin und Durchhaltevermögen. Also ich glaube, es ist tatsächlich auch einfach Kopfsache, wenn man sich sagt, ach, passt schon. Außerdem, wenn sehr viel auf der Arbeit läuft, das hatte ich jetzt heute in der Notaufnahme, dann vergeht der Tag auch schneller. Und ich habe auch KollegInnen, die muslimisch sind. Einige von denen fasten, andere nicht. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen nochmal so ein Support, wenn man nebeneinander steht und beide haben nichts gegessen, nichts getrunken.
Ja, eben wenn man so kollektiv merkt, okay, ich bin hier nicht die Einzige gerade.
Genau.
Gibt es da irgendwie so Tipps, so Kniffs oder so, die man da macht, wie man trotzdem Ramadan machen kann, aber wenn es echt so richtig gar nicht mehr geht?
Also, was heißt denn richtig gar nicht mehr gehen? Also man sollte schon versuchen, dass man so ein bisschen Durchhaltevermögen hat. Man kann sich ja, wie gesagt, motivieren, indem man mit anderen irgendwie drüber spricht oder andere Dinge macht. Man wird auch merken, dass man voll viel Zeit hat, weil die Zeit geht jetzt nicht aufs Essen. So, jetzt habe ich dann keine Mittagspause, weil ich brauche die ja nicht.
Ja.
Genau, aber ansonsten, wenn man merkt, dass es gesundheitlich wirklich gar nicht geht, dass man irgendwie, weiß ich nicht, zusammenfällt oder einem übel ist oder man die extremsten Kopfschmerzen hat, dann ist es ja auch erlaubt, dass man das Fasten abbricht an dem Tag. Also schon so ein bisschen die Grenzen austesten, aber nicht bis zum Ende hin, bis zum Umfallen, das nicht.
Jetzt haben wir gerade schon so ganz viel so, wie es einem da nicht gut gehen kann und so weiter, aber worauf freust du dich denn in den 4 Wochen?
Ich glaube, ich freue mich so ein bisschen, ich will mir die Zeit nehmen, so ein bisschen spirituell mich wieder so ein bisschen zu stärken.
Ja.
Und ich glaube, ich freue mich einfach auf das Zusammenkommen mit anderen. Also da machen wir ganz oft Iftar-Events, also quasi das Essen, was wir zu Sonnenuntergang essen. Das ist dann, muss ich dir vorstellen, wie so ein Weihnachtsessen, aber halt so jeden Tag.
Daily,
und,
geil.
Und da gibt es dann halt verschiedene Events. Dann hat der Verein ein Iftar geplant. Dann hat man das mit den Freunden nochmal geplant. Und dann ist es auch so schön, wenn man spirituell einfach auch zusammenkommt, zusammenbetet. Ja. Also es ist ganz viel mit Gemeinschaft. Einige sind halt leider alleine und haben halt die Schwierigkeit, dass sie halt nicht in so einer Gemeinschaft sind. Aber auch da versuche ich halt irgendwie auf meine Umgebung zu achten und zu gucken, ob ich irgendwen einladen kann, der jetzt vielleicht keine Familie hat oder so.
Ja, Essen ist ein gutes Stichwort, ne? Du hast auch einen Food-Podcast, Messe Stories. Was sind so deine Top-Ramadan-Gerichte?
Also der Powersnack vor Morgendämmerung wäre auf jeden Fall so Overnight Oats, also so Haferbrei mit Früchten und so weiter. Ansonsten bin ich ein großer Fan von Fava-Bohnen. Das ist ein ägyptisches Nationalfrühstück. Also meine Eltern kommen ja auch aus Ägypten. Und zum Abendessen jetzt in Anführungszeichen, also zum Sonnenuntergang, boah, keine Ahnung. Also eigentlich müsste ich mit einer Liste kommen von mindestens 20 Gerichten. Da gibt es so viel.
Gibt es irgendwie sowas Außergewöhnliches, was es nur so in Ramadan dann mal gibt?
Oh,
oder wird da alles rausgeholt, was geht?
Alles, das wird alles rausgeholt. Also alle kulinarischen Dinge, die es in den verschiedenen muslimischen Kulturen gibt, alles. Also es gibt da echt alles. Also ich feiere auch alles. Ich kann jetzt auch gerade nicht sagen, auf was ich mich am meisten freue.
Ja, aber du kannst dich auf sehr, sehr viel freuen. Du ziehst durch. Der muslimische Fastenmonat Ramadan ist losgegangen. Einen Monat lang kein Sex, Rauchen, Essen und Trinken, nur nach Sonnenuntergang. Danke, Sally, dass du uns ein bisschen mitgenommen hast und davon ein bisschen erzählt hast.
Gerne, gerne.
Wir haben das Gespräch vor der Sendung aufgezeichnet und Ramadan Karim auch hier von uns bei Deutschlandfunk Nova an alle.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Andrea is the Oppenheimer. Yes. Yes, Emma Thomas Jones.
Gänsehaut heute Nacht bei den Oscars. Alle rasten aus. Oppenheimer ist der beste Film und hat, gefühlt alles abgeräumt.
Oppenheimer has 13 nominations and has won 7 Oscars tonight for actor in a supporting role, film editing, cinematography, original score, actor in a leading role, directing and best picture.
Anna, hast du es auch gefühlt, auch Gänsehaut gehabt?
Ja, so halb. Ich habe mich eher über Al Pacino geärgert, der das Ganze ja ein bisschen gegen die Wand gefahren hat, weil der direkt den Umschlag aufgemacht hat und nicht erstmal alle 10 Nominierten vorgelesen hat. Und irgendwie nach dem ganzen Abend war klar, es kann eigentlich nur Oppenheimer gewinnen.
Ja, ihr merkt schon, Anna Wollner ist unsere Deutschlandfunk Nova Filmkritikerin. Oppenheimer mit 7 Oscars, Barbie nur mit einem. Hast du das so erwartet?
Ja, gerade wenn man die vielen anderen Preisverleihungen der letzten Wochen verfolgt hat, wo Oppenheimer klar dominiert hat, zumal Greta Gerwig ja auch noch nicht mal als beste Regisseurin nominiert war, was vom Moderator Jimmy Kimmel und anderen während der Verleihung auch kritisch angemerkt wurde, absolut zu Recht. Oppenheimer hat in den Königsdisziplinen gewonnen, also beste Regie, bester Film, dann noch Robert Downey Jr. als bester Nebendarsteller, Cillian Murphy natürlich als bester Hauptdarsteller. Und der hat die Bühne genutzt, nicht nur um allen zu danken, sondern auch für eine ziemlich wichtige Botschaft.
We made a film about the man who created the atomic bomb, and for better or for worse, we're all living in Oppenheimer's world, so I would really like to dedicate this to the peacemakers everywhere.
Ein Film über den Erfinder der Atombombe, ein Film, der auch heute noch aktuell ist, und deswegen widmet er den Preis all den Friedensstiftern überall auf dieser Welt.
Es klingt so, als wäre es bei den Oscars dieses Jahr dann auch ein bisschen politisch zugegangen.
Ja, politisch ist es immer, aber ich hatte trotzdem irgendwie das Gefühl, dass es ein bisschen politischer war als sonst. Und dabei ging es überraschend wenig um den Streik, der Hollywood ja monatelang lahmgelegt hat. Es ging schon mit 5 Minuten Verspätung los, die ganze Zeremonie, weil pro-palästinensische Proteste die Umgebung ums Dolby Theater komplett lahmgelegt haben. Die Leute teilweise zu Fuß kommen mussten, weil die Limos nicht durchkamen und im Stau standen. Viele SchauspielerInnen und RegisseurInnen hatten Buttons mit der Aufforderung der Waffenruhe. Der beste Dokumentarfilm wurde 2020 Tage in Mariupol über die Belagerung der ukrainischen Hafenstadt. Das war der erste Oscar überhaupt für die Ukraine und der Regisseur Mstislav Tschernow, der würde den Oscar aber gerne eintauschen gegen Frieden in seinem Land.
But probably I will be the first director on this stage who will say, I wish I would never made this film. I wish to be able to exchange this to Russia, never attacking Ukraine, never occupying our cities.
Das war eine sehr bewegende und auch sehr, sehr wichtige Rede.
Word. Lass mal noch kurz gucken, wie es so bei den deutschen Nominees gelaufen ist. Als bester Film international war Perfect Days vom deutschen Regisseur Wim Wenders nominiert und Das Lehrerzimmer von Ilka Çatak. Der ist Regisseur aus Berlin. Und Sandra Hüller ging als beste Hauptdarstellerin in Anatomie eines Falls ins Rennen. Gewonnen haben die ja alle nicht. Ist das sehr enttäuschend?
Überhaupt nicht. Also ich fand allein die Vielfalt an Nominierungen absolut historisch, weil die Filme ja auch total unterschiedlich sind. Sandra Hüller war klare Außenseiterin in ihrer Kategorie, die sie gegen Emma Stone verloren hat. Mhm. Aber sie hat das alles ganz großartig gemacht. Auch dieses ganze, diese ganzen Kampagnen vorher für ihre beiden Oscar-nominierten Filme, Anatomie eines Falls, der ja immerhin das beste Drehbuch bekommen hat, also die Regisseurin Justine Triet und The Zone of Interest von Jonathan Glazer. Und in dem Moment, in dem sie vorgestellt wurde von Vorjahressiegerin Michelle Yeoh und die ihr mehrdeutiges Spiel einer potenziellen Mörderin in Anatomie eines Falls beschrieben hat, da hatte ich wirklich echt kurz Gänsehaut.
And here we are, Oscar night. And I still don't know if she did it.
Ja, das Tolle am Film und an ihrer Darstellung, man weiß auch nach dem Film nicht, ob sie es jetzt war oder nicht. Und der Oscar, der ist ja auch nur ein Preis, ne? Aber ihr Spiel, der Film, das ist was, was wirklich nachhaltig bleibt.
Und trotzdem, weiß ich nicht, stelle ich es mir zumindest so ein bisschen wie so ein Schlag in die Magengrube vor, wenn du da sitzt und es nicht wirst. Wie ist sie damit umgegangen?
Sie hat sich das erstmal überhaupt nicht anmerken lassen. Sie hatte da wirklich ein totales Pokerface. Aber vorher, da ist sie schon mal so richtig emotional geworden. Das kannte ich von ihr so auch noch nicht. Gar nicht bei ihrer eigenen Kategorie, sondern als Jonathan Glazer für The Zone of Interest den Oscar für den besten internationalen Film bekommen hat. Da war sie kurz im Bild. Da hat sie so richtig tief durchgeatmet, sich erst ganz bescheidene Träne aus dem Augenwinkel gewischt, nochmal durchgeatmet und 20 Sekunden später war die Kamera wieder auf sie und da hat sie Rotz und Wasser geheult. Wirklich wie so ein Schloss. Und das wirkte total authentisch, das war sympathisch, da fiel einfach so der Druck der letzten Wochen von ihr ab. Und ich bin mir sicher, dass sie noch eine ganze Weile braucht, um das wirklich alles sacken zu lassen, also im positiven Sinne.
Ja, für Deutsche lief es bei den 96. Oscars heute Nacht so semi-gut. Auch Barbie hat mit einem Oscar gegen Oppenheimer mit 7 Oscars, ja, schon gut abgestunken, hat uns Anna Wollner erzählt in einer der letzten Folgen von ihrem Podcast Eine Stunde Film mit Tom Westerholt. Da habt ihr mit Christian Friedl auch gesprochen aus The Zone of Interest über die Oscars. Und die neue Folge kommt dann am Mittwoch in der DLF Audiothek und natürlich hier bei Deutschlandfunk Nova. Anna, danke dir.
Sehr gerne.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Diese Aussage habe ich sehr klar gemacht. Ich bin der Kanzler und deshalb gilt das.
Ja, sagte Kanzler Olaf Scholz letzte Woche vor einer Schülergruppe. Es ging um sein Nein bei den Taurus-Marschflugkörpern. Da wird ja drüber gestritten, ob diese modernen Waffen aus Deutschland in die Ukraine gehen sollen. Und Kanzler Scholz ist dagegen, obvious, und wird am liebsten die Diskussion einfach komplett beenden. Denkste? Diese Woche gibt es gleich mehrere Termine zum Taurus, unter anderem heute noch im Verteidigungsausschuss vom Bundestag. Und da reden wir jetzt drüber mit Jan Bungertz, Außendeutschlandfunk Nova Nachrichten. Jan, warum wird überhaupt so über den Taurus gestritten?
Tja, das ist eben nicht irgendein Waffensystem. Also das sind moderne Flugkörper mit einem eigenen Triebwerk, eigenen Navigationssystemen. Und damit kann Taurus eben große Entfernungen zurücklegen von bis zu 500 Kilometern, um dann auch Bunker und andere gut gesicherte Anlagen zu zerstören, zum Beispiel Munitionslager. Mhm. Ja, und einige Politikerinnen und Politiker in Deutschland, auch aus den Regierungsparteien, finden, mit Taurus könnte sich die Ukraine besser gegen Russland verteidigen. Kanzler Scholz befürchtet, dass Deutschland dann stärker in den Krieg hineingezogen werden könnte, wenn eben die Marschflugkörper geliefert werden.
Okay, wo genau sieht Scholz da jetzt speziell das Problem bei denen?
Das sind mehrere Gründe. Unter anderem die große Reichweite von Taurus, denn dadurch könnte das ukrainische Militär eben auch Ziele weit auf russischem Gebiet angreifen, theoretisch sogar bis nach Moskau. Okay. Und da darf Deutschland, findet Kanzler Scholz, nicht drin verwickelt werden. Gestritten wird aber vor allem über die Frage, ob denn Bundeswehrsoldaten vor Ort in der Ukraine sein müssten, um die Marschflugkörper zu programmieren. So soll Scholz es dargestellt und auch damit sein Nein begründet haben. Mhm. Befürworter der Lieferungen sagen aber, stimmt gar nicht, das geht auch ohne deutsche Soldaten.
Okay, jetzt haben wir die und die Aussage, wer hat recht?
Ja. Ja, das, da kommt dann auch noch dieser Abhörfall gegen die Bundeswehr ins Spiel.
Ja, da war was.
Ja, da sind ja Luftwaffenoffiziere abgehört worden. Das Gespräch wurde dann in Russland veröffentlicht und das war aber auch inhaltlich spannend. Da kam unter anderem raus, es geht wohl auch ohne deutsche Hilfe vor Ort mit dem Taurus. Deshalb wird es gleich im Verteidigungsausschuss eben auch nicht nur um die Frage gehen, wie konnte eigentlich so ein heikles Gespräch abgehört werden. Mhm. Dazu soll Verteidigungsminister Pistorius Fragen beantworten. Aus der Union kommt da aber eben auch der Vorwurf, Kanzler Scholz habe da gelogen bei seinem Nein zu Taurus. Und darüber will etwa CSU-Politiker Florian Hahn reden.
Wenn der Bundeskanzler offensichtlich jetzt seit Wochen durchs Land zieht und erzählt, Taurus-Lieferung wäre gleichzusetzen mit einer Kriegsbeteiligung, dann ist es halt schlichtweg falsch.
Also ähnlich sieht es auch übrigens innerhalb der Ampelkoalition die FDP-Politikerin Marie-Agnes Strack-Zimmermann. Und auch bei den Grünen gibt es die Forderung der Ukraine, Taurus zu liefern.
Okay, jetzt haben wir so einen großen Streit. Wir haben hier etliche Gespräche da drumherum. Wie können wir das Problem lösen?
Ja, das ist die große Frage. Also Scholz selbst ist heute nicht im Verteidigungsausschuss, okay. Aber am Mittwoch bei einer Regierungsbefragung im Bundestag und am Donnerstag wollen CDU, CSU das Parlament dann auch nochmal abstimmen lassen, eben über die Frage, ob die Ukraine Taurus bekommen soll. Tja, und angeheizt hat die Debatte jetzt am Wochenende auch noch ein Vorschlag aus Großbritannien für einen Ringtausch. Deutschland könnte ja Taurus nach Großbritannien liefern und im Gegenzug bekommt die Ukraine dann ähnliche britische Marschflugkörper. Mhm. Das hält jetzt zum Beispiel auch Außenministerin Annalena Baerbock eben von den Grünen für möglich. Andere sprechen eher von der zweitbesten Lösung. Naja, und für Kanzler Scholz ändert laut einem Sprecher auch dieser Ringtauschvorschlag nichts. Also nach einer Lösung sieht das bisher nicht aus.
Ja, es ist ein großes Hin und Her bei der Frage um die Taurus, welche Waffen die Ukraine aus Deutschland bekommen soll. Da geht es heute nochmal drum im Verteidigungsausschuss vom Bundestag. Und es geht da auch um diese Spionagefrage, wie das sein konnte, dass so ein Gespräch von deutschen Offizieren von Russland abgehört wurde.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Mit einem Sekundenkleber auf die Straße pappen, das ist ja sowas von
langweilig.
Die Aktivistinnen und Aktivisten der letzten Generation haben ja schon länger gesagt, dass sie sich nicht mehr auf der Straße festkleben wollen. Damit haben sie ja vor allem so Verkehr blockiert und einfach viele in Autos abgefuckt. Jetzt soll es neue Protestformen geben. Die wurden heute genauer erklärt und Johannes Döppelt aus dem Deutschlandfunk Nova Team hat sich das mal ein bisschen genauer angeguckt. Johannes, was ist da jetzt genau geplant?
Also im Wesentlichen besteht die neue Strategie aus drei verschiedenen Punkten. Erstens, und das ist ja auch schon länger bekannt, die letzte Generation will bei der Europawahl im Juni antreten und damit dann eben über die EU ihre politischen Ziele bei Themen wie Klimaschutz, soziale Gerechtigkeit und so weiter durchsetzen. Und Punkt zwei sind sogenannte ungehorsame Versammlungen, die schon jetzt am kommenden Samstag stattfinden sollen.
Okay, ungehorsame Versammlungen, das klingt für mich ein bisschen, ich weiß nicht, nach Pussy Riot oder so, ich weiß nicht, nackt einmal durch die Stadt demonstrieren oder so. Wird das sowas oder wissen wir das noch nicht?
Nein, so nicht. Also das Ganze soll nächsten Samstag in 10 Städten stattfinden, unter anderem in Berlin, Bremen, Köln, Leipzig, Stuttgart und München. Und die Gruppe ruft dazu auf, dass einfach möglichst viele Menschen dahin kommen und mitmachen sollen. Das soll jetzt aber nicht nur eine einfache Demonstration werden, denn Demos lehnt die letzte Generation ja ab als Protestform, weil sie sagen, das bringt eh nichts. Diese jetzt geplanten Versammlungen sollen eben deutlich ungehorsamer sein als eine normale Demo. Das sagt Carla Hinrichs, Sprecherin der letzten Generation.
Das heißt, wenn die Polizei zum Beispiel sagt, wir sollen da nicht sein, weil es so sehr stört, dann werden wir trotzdem bleiben.
Ja, Protest soll also auch ganz konkret auf der Straße stattfinden, da wo er auch stört. Denkbar sind dann zum Beispiel Sitzblockaden, aber eben ohne Festkleben. Carla Hinrichs sagt auch, es bringe nichts, dass Aktivistinnen und Aktivisten der letzten Generation irgendwann alle im Gefängnis sitzen. Deswegen jetzt eben diese neue, etwas abgeschwächte Protestform, die auf viele Menschen, also wirklich auf die Masse ausgerichtet ist, die dann da mitmachen soll.
Okay, also we will see so ein bisschen, was da dann genauer passiert. Das waren jetzt zwei Punkte. Du hast gesagt, es gibt drei.
Ja, Punkt drei ist, das sollen Aktionen sein an Orten der Zerstörung oder Orten der Ungerechtigkeit, wie die letzte Generation das nennt. Also so ähnliche Aktionen, die es auch bislang schon gab. Das können zum Beispiel so Blockadeaktionen an Flughäfen sein oder auch bei Unternehmen, die letzte Generation für Umweltzerstörung verantwortlich macht. Zum Beispiel bei Autokonzernen oder bei Energieunternehmen. Da können aber auch politische Institutionen mit gemeint sein. Vor einer guten Woche gab es ja zuletzt sowas am Kanzleramt. Da haben Aktivistinnen und Aktivisten, laut Polizei waren die alle unter 18, die haben an einer Stelle die Fassade des Kanzleramtes mit so orangener Farbe beschmiert, mit so einem großen Schriftzug. Da stand in Großbuchstaben Hilfe Ausrufezeichen, eure Kinder. Bei diesen Aktionen geht es aber jetzt nicht darum, viele Leute zum Mitmachen zu bewegen, sondern das sind wirklich eher so geplante Sabotage- oder Blockadeaktionen, sprich oft auch Straftaten von einigen Mitgliedern der letzten Generation.
Okay, so insgesamt klingt das für mich jetzt noch nicht nach so dem Mega-Strategiewechsel. Also machen Sie eigentlich so ein bisschen weiter wie bisher, nur halt ohne Sekundenkleber?
Ja, also diese gezielten Blockadeaktionen zum Beispiel gegen Flughäfen, das ist wirklich nichts Neues. Das gab es im vergangenen Jahr schon, ja. Diese ungehorsamen Versammlungen. Das ist aber wirklich was anderes als bislang, eben weil die letzte Generation hier so auf die Masse zielt und sagt, ihr könnt alle vorbeikommen. Sprecherin Carla Hinrichs hat zum Beispiel gesagt, auch Schülerinnen und Schüler oder Mütter mit Kindern sagt, sie könnten da vorbeikommen, soll also ganz niedrigschwellig sein. Ich habe über das Thema aber auch mal mit Maria Christina Nimmerfroh gesprochen. Die ist Sozialpsychologin an der Technischen Hochschule Mittelhessen, ist FDP-Mitglied und forscht zur letzten Generation. Die Gruppe hat ihr in den letzten Wochen auch viele interne Dokumente zur Verfügung gestellt, die sich eben mit dieser neuen Strategie beschäftigen. Und Maria Christina Nimmerfroh schätzt diese neue Ausrichtung so ein.
Das ist eine Ambivalenz, die letzte Generation auch nicht gut aushalten kann intern. Auf der einen Seite wollen sie Möglichkeiten schaffen, dass jeder, der vorbeigeht, sich der Gruppierung auch ohne Hürde anschließen kann. Die nennen das Anschlussfähigkeit. Und auf der anderen Seite, wenn man dort sitzt und sich den polizeilichen Anordnungen widersetzt, kann es eben zu Ordnungswidrigkeitsverfahren oder Strafverfahren kommen.
Maria Christina Nimmerfroh glaubt, dass das so eine Zerreißprobe wird für die Organisation, weil diese beiden Dinge eben schwer zu vereinbaren seien. Und sie glaubt auch nicht, dass das Image der letzten Generation in der Bevölkerung durch diese neue Ausrichtung jetzt viel besser wird. Die Forscherin meint, die Kleberaktionen aus der Vergangenheit, die haben einfach bei vielen Menschen einen zu schlechten Eindruck hinterlassen und der bleibt.
Ja, der klebt quasi an ihnen, so wie der Sekundenkleber, den sie jetzt weglassen wollen bei der letzten Generation. Johannes Döppelt hat uns ein bisschen erzählt, wie die letzte Generation ja ihre Protestform umstellen will. Ungehorsame Veranstaltungen in 10 deutschen Städten sollen da der Start sein nächstes Wochenende.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Ja, das ist Musik aus der U-Bahn in London von vor ein paar Jahren. Es geht richtig ab und es ist, also ich finde auch saumäßig gut. Habe ich da jetzt zufällig einmal ein gutes Beispiel rausgesucht oder sind die meisten so 10 von 10? Was meinst du, Imke?
Also meistens ist das gut. Vielleicht ist es nicht immer der Musikgeschmack, den man jetzt selber so liebt. Ja. Vielleicht ist es nicht immer die Musikrichtung, die man selber so liebt. Aber ja, die da spielen, die können was.
Okay, du musst es wissen, weil du fährst öfters mit der U-Bahn als unsere Korrespondentin in London. Ist auch kein Zufall, dass sie so gut sind, ne? Weil die werden gecastet. Nach Corona ist das so ein bisschen eingeschlafen. Aber im Februar haben die jetzt nochmal eine Castingrunde gemacht. Und Ende März ist jetzt klar, wer diese neuen ungefähr 300 Musikerinnen und Musiker sind, die da spielen dürfen. Aber geht's da nur drum, dass halt kein Schrott da so läuft in der U-Bahn?
Naja, also es sind alle Genres zugelassen und dann kommt es wirklich drauf an, dass du etwas kannst und du musst das unter Beweis stellen. Erstmal bewerben sich die Musikerinnen und Musiker ganz regulär, aber dann geht's natürlich auch ans Eingemachte und wer in die Endrunde kommt, der muss tatsächlich unter Live-Bedingungen performen. Das heißt in einer U-Bahn-Station, wo dann gespielt werden muss und wo der oder diejenige die Jury überzeugen muss, aber auch die Leute, die vorbeikommen, die Pendler und nur wenn das Publikum auch begeistert ist, dann gibt es am Ende eine Lizenz.
Ach, das ist ja geil. Das heißt, das Casting findet in der U-Bahn statt.
Ja, genau.
Ach, wild. Okay. Ist das nur Musik oder ist da irgendwie auch, weiß nicht, so Performance-Art, bisschen auch was dabei, ne? So Kleinkünstler oder sowas?
Nee, die gibt es eher draußen auf der Straße. Ja. Hier geht es wirklich nur um Musik, aber da ist alles erlaubt. Also der eine singt, der nächste trommelt, der dritte hat sein Keyboard dabei. Und da gibt's wirklich Sensationelles. Also ich habe eine Szene erlebt, da hat ein Keyboarder gespielt und es ist Stau entstanden in der U-Bahn-Station, weil die Leute so begeistert waren, stehen geblieben sind, applaudiert haben und so weiter.
Geil.
Und er hat mir dann später gesagt, dass er professioneller Klavierspieler ist, aber in der Tube tatsächlich mehr verdient als bei seinen Konzerten.
Okay, wild. Also deswegen gibt's wahrscheinlich auch so viele Bewerber und Bewerberinnen dafür. Gut 4000 Leute sollen das so sein, alle 2 Jahre auf eben diese rund 300 Lizenzen. Du hast schon ein bisschen gesagt, ne, ob sich das lohnt. Aber was passiert auch, wenn ich ohne Lizenz spiele vor allem?
Gute Frage. Also das ist nicht erlaubt und ich nehme an, da werden alleine die anderen Musikerinnen und Musiker, die eine Lizenz haben, demjenigen den Gar ausmachen. Ja. Denn diese Plätze sind total umkämpft und du kannst dich ja auch nicht überall hinstellen in der U-Bahn, sondern es gibt ausgewiesene Plätze. Also es wird nicht in allen U-Bahn-Stationen gespielt und in einer U-Bahn-Station darf auch nicht an allen Plätzen musiziert oder gesungen werden, sondern die sind ausgewiesen. Das heißt, die sind rar, die sind begrenzt und die wollen eben auch von den Leuten, die eine Lizenz haben, genutzt werden. Mhm. Und wenn du da dann irgendwie auftrittst und man hört schon, du kannst nichts und eine Lizenz hast du auch nicht, ich nehme an, dann gibt's Ärger.
Okay. Gibt's denn so Busker auch, so heißen die ja, die irgendwie durchgestartet sind? I don't know. Hat irgendwie Ed Sheeran eigentlich in der U-Bahn in London angefangen oder so?
Das ist jetzt mal eine gute Frage, ob er da wirklich angefangen hat. Aber TfL, die Betreibergesellschaft der Londoner U-Bahn, wirbt damit, dass er aufgetreten ist. Ach. In der Londoner Underground, jawohl. Jessie J auch, Bob Geldof, Catherine Jenkins, die Mezzosopranistin, hat sich das auch nicht nehmen lassen. Ich glaube, die Leute lieben einfach diesen direkten Kontakt zum Publikum. Du spürst unmittelbar die Reaktion der Leute. Und wie gesagt, das ist dann für viele, die noch keine Millionäre sind, auch durchaus lukrativ.
Imke Köhler ist Reporterin für uns in London und hat vom Musikcasting für die U-Bahn und in der U-Bahn erzählt. Da kann nämlich in London nicht einfach jeder zocken, sondern nur, wer sich auf eine Lizenz beworben hat und im Casting dann auch abgeliefert hat.
Deutschlandfunk Nova. Update. Immer Montag bis Freitag auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deutschlandfunk Nova.